Wenn man in meiner Situation ist, ab und zu predigen zu dürfen, hat man das Vorrecht, man darf sich die Predigt raussuchen, die man halten möchte. Und so kann ich über das predigen, was mich beschäftigt und was so mein Herz bewegt. Und das Thema meiner Predigt heute lautet, falscher Knopf, werkloser Glauben. Spannend. Jetzt habe ich aber erstmal eine Frage an euch. Wer von euch kennt Krishna Pandi Bahani? Ich helfe euch ein bisschen, er ist Jahrgang 43. Würde mich jetzt überraschen, wenn den jemand kennt. Okay, ihr kennt ihn vielleicht als Sir Ben Kingsley. Das ist ein Schauspieler und es ist sein Künstlername, Sir Ben Kingsley, wobei das Sir hat er von der Queen wirklich gekriegt. Die Filme, die mich von ihm beeindruckt haben, das waren 1982 Gandhi, 1993 Schindlers Liste oder erst vor kurzem 2013 Der Medikus. Es gibt noch viele andere. Wie nehmen wir Menschen wahr? Wie nehmen wir so einen Schauspieler wahr? 1982 habe ich den Film Gandhi gesehen mit ihm. Mit 14 Jahren hat es dann schon eine Weile bei mir gebraucht, bis ich den Unterschied erkannt habe zwischen ihm als Schauspieler und wirklich Mahatma Gandhi. Eine gewisse Ähnlichkeit ist ja da. Mahatma Gandhi, geboren als Mohandas Karamanchi Gandhi 1869. Er war Rechtsanwalt, kämpfte erst in Südafrika gewaltfrei für Rechte, später für Menschenrechte, für die Unberührbaren und für die Frauen in Indien, wurde mehrmals für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen und in dem Jahr, in dem er durch ein Attentat getötet wurde, wurde der Friedensnobelpreis symbolisch nicht vergeben. Ich denke, den kennen hier die meisten. Er war kein Christ. Aber er war trotzdem, glaube ich, für viele ein Vorbild. Und das denke ich auch zu Recht. Und die Frage ist, was hat er uns zu sagen? Ich möchte mit zwei Zitaten von ihm starten. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genügend Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen, aber ihr geht damit um, als wäre das nur ein gutes Stück Literatur. Und ein zweites: Ohne Zweifel wäre ich ein Christ, wenn die Christen es 24 Stunden täglich wären. Wie nehmen wir Menschen wahr? Wie nimmt jemand wie er uns Christen wahr? Und wie hätte wohl er die Welt verändert, wenn er Jesus gekannt hätte? Woran kann das gelegen haben? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er keine Freikirchen gekannt. Oder uns nicht. Und wenn er uns gekannt hätte, hätte das seine Sicht auf die Dinge verändert? Wenn er dich oder mich gekannt hätte, hätte das was geändert? Ich habe mir vorgestellt, was wäre, wenn er mich gekannt hätte. Und da, glaube ich, kenne ich die Antwort. Er hätte das Zitat wahrscheinlich so geschrieben. Aber wir wollen es ja nicht nach Menschen ausrichten. Wir wollen ja nicht Mahatma Gandhi gefallen. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Wir wollen seinen Willen tun. Das heißt, ich muss was tun. Ich muss was ändern. Ich muss mehr beten. mehr in die Gemeinde gehen, mehr Bibel lesen, mehr glauben. Glauben ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Jürgen hat darüber gepredigt und Paulus hat gesagt in Römer 4, Vers 3, denn was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit anerkannt, angerechnet. Glaube, da komme ich nochmal drauf zurück. Ich denke, es gibt viele Gründe, warum Gandhi das schrieb. Er hat eine Teilwahrheit erkannt, welches Potenzial in unserer Bibel steckt. Aber er hat nicht gesehen, wie dieses Potenzial in Realität in uns Christen wird. Welche Realität? Unsere, in der wir leben, die uns umgibt, die wir so wahrnehmen? Oder die Realität, die Gott für uns vorgesehen hat, die wir in der Bibel finden? Sind wir nicht manchmal frustriert über die Realität, in der wir leben? Du und ich? Wir tun das Richtige und erreichen damit nicht viel. Wir beten für Heilung. Uns passiert nicht so wirklich viel. Wir versuchen, ein gottgefälliges Leben zu führen, aber den Segen, den wir davon erwarten, den kriegen vielleicht andere. Und wir sagen dann, damit die Realität, in der wir leben, ein bisschen angenehmer wird, so fromm, es ist halt gerade nett dran. Oder das ist eine Prüfung, durch die muss ich halt durch, gell? Und für den Blinden, für den wir gebetet haben, sagen wir, im Herzen wird er jetzt sicher klarer sehen. Ich denke, das ist falsch. Ich denke, wir lügen uns das selber an, damit die Realität, die wir haben wollen, irgendwie zu der Realität passt, die wir erfahren, in der wir leben, in der wir drinstecken. Aber das Potenzial, was hier drinsteckt in der Bibel, ist viel, viel mehr. Und hier möchte ich jetzt wieder auf den Glauben zurückkommen. In welcher Realität lebten denn die Jünger mit Jesus? Sie haben total viel erlebt. Und ich weiß nicht, wer von euch nicht auch schon den Gedanken gehabt hat, oh, wenn ich Jünger gewesen wäre, wenn ich mit Jesus unterwegs gewesen wäre, dann wäre alles ganz anders. Dann hätte ich es ja live erlebt. Sie haben viel erlebt. Sie haben erlebt, wie er heilt. Sie haben erlebt, wie er gebetet hat und sie dann 5000 gespeist haben. So sah ihre Realität aus, oder? Nicht immer. In Markus 4 sind sie mit Jesus auf einem Boot im Sturm. Das waren Fischer. Also die heißen nicht so wie ich Fischer, sondern die waren's. Die waren öfters auf dem Wasser da draußen. Die wissen, was ein Sturm ist. Die wissen, mit ihrem Boot umzugehen. Die hatten Angst. Die hatten Angst um ihr Leben. Und sie wecken Jesus. Was macht der Jesus? Er stillt den Sturm und sagt dann zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Die Realität der Jünger. Sie versuchen, einen besessenen Jungen zu heilen. Und es passiert nichts. Sie fragen ihn nach dem Grund. Warum konnten wir ihn nicht austreiben? In Matthäus 17. Er antwortete ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Denn Amen, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, werdet ihr zu diesem Berg sagen, bewege dich von hier nach dort und er wird sich wegbewegen und nichts wird euch unmöglich sein. Kennt ihr das? Ich schon. Ich fühle mich, wie ich in einer Nussschale umhergetrieben werde, wie die Hoffnung und der Glaube weniger wird. Ich bete und nichts passiert. Und was antwortet mir Jesus darauf? Du Kleingläubiger. Die Jünger haben das auch erkannt. Sie sind zu Jesus gegangen und wollten Hilfe. Und sie haben Jesus um mehr Glauben gebeten. Meine Frage, was ist denn das, wenn die Jünger zu Jesus gehen und ihn was fragen? Eine richtig starke Gebetssession. Eine richtig starke Gebetszeit. Gell, Werner? Zu Jesus gehen und ihn bitten. So richtig. Und was antwortet er ihnen? Lukas 17. Gib uns mehr Glauben. Der Herr aber sprach, hättet ihr Glauben wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich samt den Wurzeln aus und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. War das die Antwort, die die Jünger hören wollten? Er hat ihnen keinen größeren Glauben gegeben und nicht mehr davon. Ich glaube, die hätten sowas erwartet wie die Speisung der 5000. Hinterher gibt's körbeweise noch Glaube übrig. Jesus war es egal, wie groß der Samen ist oder wie viele Samen das sind. Er schaute auf den Baum, auf die Frucht, die dieser Same bringt. Also, was hat Jesus den Jüngern da gegeben? Ich glaube, es ist eine Art Bedienungsanleitung für den Glauben, den wir haben. Jesus benutzt öfters den Vergleich mit dem Senfkorn. Ich habe leider kein Senfkorn, aber ein Senfkorn ist ein ziemlich kleiner Samen. Und aus dem wird ein Strauch. Ja, und so fast 3 Meter hoch. In Matthäus 13 beschreibt es Jesus selber. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern, aber es wächst zur größten Pflanze heran und wird so groß wie ein Baum, sodass Vögel in seinen Ästen Schutz finden. Auch ein interessanter Ansatz, ja? Mit den Vögeln, ja, Schutz bietet. Der Glauben kann anderen auch Schutz bieten. Ich habe hier keinen Senfkornsamen, sondern ich habe hier einen Sonnenblumensamen. Auf die Distanz, wo ihr da unten sitzt, dürfte der immer noch sehr klein sein für euch. Also ich bräuchte da ein Fernglas wahrscheinlich von da unten. Was braucht dieser Samen, um seiner Bestimmung gerecht zu werden? Erde. Die habe ich hier. Und wenn ich ihn jetzt in diese Erde hineinstecke, also mein Schwiegervater hat mir gesagt, immer mit der Spitze nach unten, stecke ich den jetzt hier rein, dann würde ich ihn noch ein bisschen gießen. Ich mache das jetzt nicht, weil das ist mit Blub. Ja. Dann, wenn ich meine Predigt jetzt dann in 4, 8 Wochen weitermache, sehen wir, wie hier was wächst. Die Zeit haben wir leider nicht. Deshalb würde ich euch in meine PowerPoint-Zeitmaschine mitnehmen und euch mal zeigen. Wir haben Samen. Und die pflanzen wir und irgendwann kommt so ein kleines Pflänzchen raus. Man erkennt noch nicht unbedingt, dass das eine Sonnenblume wird. Zumindest ist nicht der Stadtjunge, der hier auf der Bühne steht. Irgendwann erkenne auch ich, das gibt eine Sonnenblume. Sie entwickelt sich weiter. Und irgendwann steht da eine Sonnenblume. Was habe ich dazu beigetragen? Ich habe es in den Boden gebracht. Ich habe den Samen in den Boden gebracht und Gott hat es wachsen lassen. Und was ist daraus geworden? Eine Sonnenblume? Nein. Das Potenzial für ein ganzes Sonnenblumenfeld. Wenn wir glauben, haben wir ein Senfkorn oder einen Sonnenblumenkern, müssen wir ihn pflanzen. In der Hand zu halten, das reicht nicht. Da wächst nichts. Ich muss zugeben, ihr seid jetzt nicht die Ersten, denen ich diese Predigt halte. Meine Frau ist immer sehr tapfer und hört sie sich vorher an. Und sie korrigiert dann meine Folien und auch mein Handout. Und sie hat mir aber auch noch einen Gedanken mitgegeben zu diesem Bild. Ich muss auch manchmal nach dem Samen schauen. Ich muss ihn gießen. Ich kann das Ding jetzt nicht in den Keller stellen, dann passiert auch nicht allzu viel. Ja, sondern wenn ich es auf die Fensterbank ständige, muss ich gießen, muss schauen, dass Licht kommt. Ich muss mich drum kümmern. Je nachdem, wo ich den Samen gepflanzt habe. Wenn ich ihn auf dem Feld draußen gepflanzt habe, dann wächst die Sonnenblume so. Gott schaut danach. Aber wenn ich ihn in meiner Umgebung gepflanzt habe, wenn ich ihn ganz nahe gepflanzt habe, dann sollte ich an meinem Glauben auch dranbleiben und mal schauen, was passiert denn da? Wenn ich auf der Straße jemanden begegne und dort meinen Samen pflanze, dann vertraue ich, dass Regen drauf fällt. Glauben heißt für mich, die Welt aus Gottes Perspektive zu sehen. Was meine ich? Wir erkennen doch alle den Spruch, ich glaube nur, was ich sehe. Wenn du jemanden suchst, der sowas sagt, wo kann man nachschauen? Johannes 20, der ungläubige Thomas, der geht sogar so weit, dass er sagt, ich will meine Finger in die Wunden reinlegen bei Jesus, bevor ich glaube, dass er auferstanden ist. Ich denke, Gottes Perspektive ist da ein bisschen anders. Es geht nicht darum, ich glaube nur das, was ich sehe. Ich glaube, Gottes Perspektive geht darum, ich glaube, damit ich sehen kann. Ich glaube, damit ich sehen kann. Ich glaube daran, dass ich irgendwann das sehen werde, seine Herrlichkeit. Was werde ich sehen? Was will ich sehen? In meiner Realität hier, in unserem Leben. Was hat Gott für uns vorgesehen? Welchen Auftrag hat er für uns? Rufen wir uns in Erinnerung, was Gandhi über die Bibel sagt. Er spricht von welcher Power, welcher Kraft. Welche denn? Nach jahrhundertelangen Studien bin ich zu dem Schluss gekommen, es ist dieser eine Punkt hier. Nee, ich nehme jetzt einen Punkt heraus, der mir wichtig ist. Ich denke, es gibt noch viele andere Punkte, die ihr selber suchen dürft in der Bibel. Macht es, sucht danach. Aber mir ist dieser eine Punkt wichtig geworden. Jesus sagt, tauft sie und macht zu Jüngern. Darüber habe ich schon gepredigt. Aber er sagt auch, in Matthäus 10, Vers 8, macht die Kranken gesund, erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussätzigen und treibt böse Geister aus. Teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Ups. Ich habe mal verschiedene Übersetzungen angeschaut, weil ich nicht des Hebräischen oder des Griechischen mächtig bin, habe ich einfach mal unterschiedliche Übersetzungen angeschaut. Geht im Internet hervorragend. Bibelserver gucken, umschalten, perfekt. Klingt aber überall so herausfordernd. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Es Selbst wo ich mir die Volksbibel mal angeschaut habe, da sagen die, betet auch für die, die zum Beispiel AIDS haben. Ja, also, krass. Das ist unmöglich. Für mich ist es unmöglich. Aber wenn wir sehen, im Glauben, wer lässt es wachsen? Und ist das vielleicht die Power, die wir sehen wollen, die Gandhi sehen wollte, die er gelesen hat hier drin und nicht gesehen hat? Ich fand es heute schon spannend mit dem Bild, mit dem Psalm 93 war es, gell? 93, wo du vorgelesen hast vorhin, mit den Wellen. Wasser ist jetzt überhaupt nicht mein Element, das wissen die meisten von euch. Aber mir hat dieses Bild gut gefallen, weil es so eine kraftvoll ist, weil es so boah, einfach Kraft bringt. Und ist dieser Vers vielleicht die Kraft, die Gottes Realität in unserem Leben in Existenz bringt, dass das dann vielleicht der Teil ist, der die Zivilisation in Stücke blasen kann, die Welt auf den Kopf stellt, die Friede bringt? Um das sehen zu können, brauche ich Glauben. Ich glaube, um zu sehen. Wenn ich auf mich schaue, manche bekommen es mit, sie ertragen mich da auch. Ich bete immer wieder für Menschen, hab so eine Last und gehe dann einfach auf die Menschen zu und bete für sie. Und ich muss das immer wieder tun, weil es ein Verlangen in mir ist. Es teilen viele von euch auch dieses Verlangen. Und oft passiert nichts. Nichts, was ich sehe. Nichts, was ich mitbekomme. Ist es deshalb kraftlos? Und von wessen Kraft reden wir denn? Meine Kraft? Es ist nicht meine Kraft. Und seine ist nie kraftlos. Ich schaue dann auf das, was ich nicht sehe. Und das ist doch das Problem. Ich bin enttäuscht. Da hilft es auch nicht, dass ich schon Wunder erlebt habe. Ein geheilter Augeninfarkt, Bänderriss und anderes. In diesem Moment sehe ich nicht den Erfolg. Aber ist es meine Aufgabe, auf den Erfolg zu schauen? Was ist meine Aufgabe? Meine Aufgabe ist es, das Samenkorn zu pflanzen und den Rest macht Gott. Auch mal danach zu schauen, dass ein bisschen Wasser draufkommt, dass Sonnenlicht drauf fällt. Dranbleiben. Aber ich muss dieses Samenkorn pflanzen. Jetzt komme ich, endlich werden einige denken, zu meinem Thema eigentlich. Werkloser Glauben. Es geht um Jakobus 2, Vers 14 bis 20. Ich gebe zu, ich habe mit dieser Bibelstelle immer wieder meine Probleme. Warum? Weil ich weiß, dass ich aus Gnade gerettet bin. Dass Jesus mich liebt. Und dass nichts, was ich tue, etwas daran ändert, dass er mich liebt. Ich kann nichts tun. Ich habe hier viel Heilung erfahren dürfen, damit ich erkennen durfte, wie viel Gott für mich schon getan hat, wie sehr er mich liebt. Ich bin da auch noch nicht ganz durch. Ich glaube auch, wer sagt, er ist da durch, der sollte sich mal hinterfragen. Aber ich bin für mich nicht durch. Aber was steht in Jakobus 2, Vers 14?
Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist?
Der Glaube ist tot. Was ist denn das Gegenteil von tot? Leben. Wenn du also deinen Glauben nicht wie das Samenkorn in die Erde steckst, dann wird da nie eine Sonnenblume oder ein Senfbaum daraus, der wiederum Frucht bringt. Frucht bringen ist Leben. Werke machen Glauben lebendig. Sicher sind hier auch Taten und Werke gemeint, die eher praktischer Natur sind. Aber für mich geht es dann hier um dieses authentisch zu sein, authentischer Zeuge zu sein. Wie kann ich sagen, ich liebe dich und lass dich verhungern? Aber ich glaube, es ist nicht besonders schwierig, einem Obdachlosen eine warme Mahlzeit zu geben. Das kann ich aus meiner Kraft heraus tun. Aber meine Hand aufzulegen und zu beten, dass der Blinde geheilt wird, das macht Gott. Ich lege die Hand auf. Mir geht es in dem Fall, in diesem Vers jetzt um die geistliche Sicht darauf. Glauben für Unmögliches, damit Gott verherrlicht wird. Wenn Gandhi unseren toten Glauben gesehen hat, dann spiegelt das vielleicht seine Worte wider. Er hat gewusst, in seinem Intellekt, nicht in seinem Herzen, dass wenn dieser Glaube Realität wird, dann ist das die Kraft, von der wir sprechen. Von dem, was Jesus uns gegeben hat, was Jesus uns zeigt. Das ist die Power. Wenn ich diesen Samen nicht in die Erde stecke und hier liegen lasse, was passiert dann? Es gibt keine Sonnenblume, aber es passiert noch was. Irgendwann kann dieser Same gar keine Sonnenblume mehr hervorbringen. Irgendwann ist dieser Same tot. Und egal, wie, in was für eine Hightech, super gedüngte Erde und mit wie viel tollem Wasser und UV-Licht ich dieses Ding dann bestrahle, dieser tote Samen bringt keine Frucht mehr, bringt keine Sonnenblume mehr hervor. Kommt er aber in die Erde, wächst er und bringt viele neue Samen. Er ist lebendig. Werke machen den Glauben lebendig. Und Werke unseres Glaubens sind notwendig, um unseren Glauben am Leben zu halten. Nicht um Gnade zu verdienen. Nochmal. Die Werke sind für mich wichtig, damit mein Glaube lebendig bleibt. Damit ich weiter Samen pflanzen kann. Damit es weitergeht. Auch mit mir. Nicht, damit ich Gnade mir erarbeite. Mir geht es hier nicht um Werksgerechtigkeit, das ist mir wichtig, deutlich zu sagen. Ich habe Gnade empfangen und ich bin gerecht durch sein Blut. Was meine ich mit durch sein Blut? Für viele ist es eine geläufige Aussage, aber Jesus hat sein Blut vergossen für mich am Kreuz und durch seinen Tod habe ich Zugang zum Vater erhalten. Ich wünsche mir für alle hier einen lebendigen Glauben, der Frucht bringt. Wie mache ich das jetzt? Stellen sich ja wahrscheinlich viele die Frage. Ganz einfach, fang an. Fang einfach an. Dich fragt jemand nach dem Weg, sei freundlich zu ihm. Zeig ihm den Weg, segne ihn dabei. Vielleicht begleitest du ihn, hilf ihm. Wenn jemand krank ist, fang an, für ihn zu beten, dass er gesund wird, dass er Heilung erfährt. Und vertrau darauf, dass Gott diese Heilung schenkt. Fang an, daran zu glauben. Glaube, dass Gott gut ist. Such keine Ausreden mehr. Und sei ehrlich zu dir selber und zu anderen. Und erniedrige nicht das, was Gott tut, auf ein Maß, dass es in deinen Verstand, in deine Realität reinpasst. Also du heilen für den Blinden, im Herzen würde er schon sehen. Nein, wenn ich für einen Blinden bete, möchte ich für Augenlicht beten. Und ich bin dann auch ganz ehrlich und sage, wenn er nicht sehen wird, ich weiß nicht, warum er nicht sehen wird. Ich weiß es nicht. Ich halte aber daran fest, dass Gott gut ist und dass er Heilung schenken kann und schenken will. Wer von euch sieht diese Sonnenblume hier? Niemand, die ist noch nicht da. Der Samen ist gepflanzt. Ob hier eine Sonnenblume wächst oder nicht, da kann ich nicht mehr viel machen. Ich habe gepflanzt. Wenn sie wächst, wenn deine Sonnenblume wächst, dann freu dich darüber. Teile es mit anderen. Sag es ihnen, erzähl es ihnen. Warum? Damit sie Gottes Realität in deinem Leben sehen. Damit sie sehen, was Gott tut. Weil es hat mir sehr, sehr oft geholfen. Manu weiß es in meinem Hauskreis. Ich bin ein totaler Fan von Zeugnissen. Ja, weil ich einfach wirklich glaube, dass jedes Zeugnis Gott ehrt und andere ermutigt, Gottes Realität zu sehen. Was mache ich, wenn hier keine Sonnenblume wächst in, wie lange braucht es, bis man das sieht? 2 Wochen? Übermorgen, okay. Stadtjunge. Was mache ich, wenn da nichts wächst? Ich pflanze einen neuen Samen. Ich habe so viel davon. Gott hat so viele von den Samen dir geschenkt und dir gegeben, dass du sie jederzeit großzügig pflanzen kannst. Glaube, um zu sehen. Und sieh das Sonnenblumenfeld in deinem Herzen. Sieh, was da drin steckt. Ich komme jetzt zum Schluss. Vielleicht sagst du, das ist ja nicht schwer zu glauben, dass da irgendwann eine Sonnenblume hochwächst. Das kenne ich, das habe ich schon gesehen. Aber wenn du in meiner Situation drin bist, ich weiß nicht, in welcher Situation du drin steckst. Ich weiß nicht, was du erlebt hast oder was du nicht erlebt hast. Aber ich weiß, dass Gott gut ist. Und ich weiß, dass Gott seinen Kindern, und wir sind seine Kinder, Besseres gibt als jeder Vater hier auf der Erde. Ich weiß, dass er uns alle aufgefordert hat, zu glauben. Ich habe Sonnenblumen wachsen sehen. Ich habe auch schon Wunder gesehen. Genauso wie Sonnenblumen wachsen. In der Bibel lesen wir viel von Menschen, die geglaubt haben und nicht wirklich gesehen haben. Wir hatten die Abraham-Reihe. Abraham hatte nur 2 Kinder. Und das war für die damaligen Verhältnisse unterirdisch wenig. Ja, und er ist gestorben und hatte 2 Kinder. Er hat nicht gesehen, wo das Volk, die Sterne am Himmel, sein Volk so viel wie die Sterne am Himmel. Er hat es nicht gesehen. Oder Paulus. Paulus lebte in dem Glauben, dass Jesus wiederkommt. Er hat sein ganzes Leben danach ausgerichtet und ist dafür gestorben. Und was, wisst ihr was? Wir glauben das heute noch, dass jederzeit Jesus wiederkommen kann. Wir glauben es noch immer. Olli hat schon gesagt, wir machen noch eine Gebetszeit hinterher, weil ich einfach es auf dem Herzen habe, wenn du die gleiche Sehnsucht hast, dass dein Glaube wieder lebendig wird, dann lass für dich beten. Im Internet wirst du noch Begleitmaterial dazu finden mit den Bibelstellen und Fragen, weiterführende Fragen dazu, die man auch gerne im Hauskreis mal bearbeiten darf. Und wenn ihr damit nicht zurechtkommt, dürft ihr gerne auch auf mich zukommen. Seid gesegnet.